SWR 2. Kontext. Damit steigen wir ein in den Vormittag und wir steigen ein mit der Frage, warum eigentlich kann uns Musik zum Weinen bringen? Warum hält sich ein Ohrwurm jahrelang? Und kann man Musik genießen lernen? Solchen Fragen geht der Komponist und Musiktheoretiker Hartmut Flatt nach. Und Sabine Bitter hat sich mit ihm unterhalten über sein neues Buch, Der Musikversteher, so heißt das Buch, in dem Hartmut Flatt die Wirkungen von Musik, über die wir im Alltag kaum nachdenken, durchschaubar macht.
Herr Flatt, All You Need Is Love aus dem Jahr 1967 wurde für die erste weltweite Fernsehsatellitenübertragung komponiert damals. Auf dem Bildschirm waren die jungen Beatles zu sehen und eine Reihe von älteren Herren des renommierten London Philharmonic Orchestra. 400 Millionen Menschen rund um den Erdball haben damals den Auftritt verfolgt. Daraus könnte man ja schließen, dass Musik eine Sprache ist, die alle verstehen. Sie widersprechen in Ihrem Buch aber dieser Meinung. Warum?
Ja, sogar vehement. Ich möchte einfach klar machen, dass die Musik Dutzende Sprachen hat und mit Hunderten von verschiedenen Dialekten. Die Beatles und ihr Produzent George Martin haben damals die Idee gehabt, viele dieser Sprachen zu verbinden, zu versöhnen. Sie wollten Grenzen überschreiten und damit auch ein weltweites Zeichen setzen, auch politisch. Das war ja die Love and Peace Zeit, nicht wahr? Und also auch sind Popmusik und Philharmoniker. Und in der Strophe des Songs hören wir einen 7/4-Takt, ja, aus der neuen Musik. Und dann gibt's einen langen Schluss des Songs. Die Coda, und da erklingt Bach in zwei Trompeten. Dann gibt es Jazz in the Mood. Dabei ist auch dann das alte englische Volkslied Greensleeve zu hören. Die Beatles selbst zitieren ihr eigenes She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Ist ja auch eine Art von Volkslied geworden, ja. Das ist eine Collagetechnik und die kommt aus der Avantgarde-Musik, ja. Das ist Polystylistik.
Das war ein revolutionärer musikalischer Versuch.
Oh ja, das war eben nach dem ersten großen Album, das die Beatles gemacht haben, das erste Konzeptalbum gewesen ist, ein weiterer solcher Versuch, ja.
Sie sagen, Herr Flatt, es gibt viele musikalische Sprachen, es gibt viele musikalische Stilrichtungen. Man kann sich vorstellen, dass vielleicht ein Hip-Hop-Hörer mit Beethoven wenig anfangen kann, dass ein Beethoven-Liebhaber bei Techno-Sound Oropax nimmt. Ist die Vorliebe für einen bestimmten Musikstil Geschmackssache?
Ja, ganz sicherlich. Der Geschmack spielt eine ganz wichtige Rolle dabei. Aber Geschmack ist ja etwas, was erst entsteht. Ja? Entscheidend dafür ist die individuelle Vorbildung der Hörer, also das etwas ganz Individuelles, aber genauso die gesellschaftliche Gruppierung, zu der man gehört. Und da gibt es ja ganz, ganz viele der geschmacklichen Vorlieben, die unerbittlich dadurch gesteuert werden, durch Gruppenverhalten und so weiter. Das Problem ist die weitgehende Unkenntnis dessen, was Musik wirklich alles sein kann, aber auch die Weigerung, sich auf andere Sachen überhaupt einzulassen. Und das, finde ich, gilt für den Hip-Hopper genauso wie für den Beethoven-Fan. Ja?
Andererseits gibt es doch Gemeinsamkeiten. Man könnte jetzt sagen, die Beethoven-Fans, die Hip-Hopper und die Techno-Freaks sind sich einig in bestimmten Punkten. Wenn sie sich zum Beispiel die schwäbischen Fischerchöre anhören, würden sie wahrscheinlich den Kopf schütteln im Sinne einer kollektiven Ablehnung. Warum?
Ja, also in der Ablehnung ist man sich ganz sicherlich einig, ja. Aber die Gründe für diese Ablehnung, die sind ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel die Ersteren, die Beethoven-Liebhaber, werden ihre Ablehnung wahrscheinlich musikalisch begründen und ästhetisch begründen. Die anderen werden sich beispielsweise über das soziale Ambiente, über die Outfits, über die gesungenen Inhalte lustig machen und die Musik ist ihnen vollkommen gleichgültig.
Wenn wir bei diesem Beispiel von Volksmusik bleiben, trotz solcher Ablehnung hat sie ein großes Publikum. Sie nennen auch Beispiele in Ihrem Buch. Die Kastelruther Spatzen und die Original-Oberkreiner sind in Deutschland erfolgreicher als jeder Avantgarde-Musiker. Auch in der Schweiz hat die Volksmusik einen hohen Stellenwert. Sie hat sogar ein eigenes Radioprogramm und sie kommt in modernen Versionen auch bei jungen Hörerinnen und Hörern an, wenn wir etwa an den Schweizer Musiker Stefan Eicher denken.
Sie haben einen Mensch auf Erde. Sei mal lieber uns Vreneli abem, Guckisberg und Simmers Hans Jockeli Ennettenberg. Sie haben einen Mensch.
Herr Flatt, ein Beispiel der modernen Schweizer Volksmusik. Warum kommt solche Volksmusik so gut an?
Das ist ein sehr spezieller Fall, denn das ist eine von den von mir so geliebten Grenzüberschreitungen. Da wird ein älteres, originales Volkslied genommen und das wird jetzt durch Arrangement so gemacht, dass es eben mit Hörgewohnheiten und auch eben mit Kunstgewohnheiten der Gegenwart wunderbar kompatibel geworden ist. Ja. Die Kritik in meinem Buch ist besonders an den Sendungen mit volkstümlichen Musikanten und Ähnlichen. Das meiste, was da erklingt, ist überhaupt nicht Volksmusik, sondern das ist Musik, die für das Volk komponiert wurde im 19. und 20. Jahrhundert. Und da wird dem Volk halt vorgeschrieben, wie es zu sein hat, nämlich nett, herzig, ein bisschen beschränkt und moralisch einwandfrei. Übrigens in den vielen neueren Adaptionen von Volksmusik, auch in der irischen Folklore, ist das Volk nicht dumm und tümmlich. Ja? Aber bei den volkstümlichen Musikanten ist es leider in der Regel so. Ja? Und die volkstümlichen Musikanten pflegen immer die ganz einfachen, gemäßigten Mitklatschrhythmen. Zum Beispiel maximal 3 Harmonien, die sogenannten Stube-Küche-Harmonien und auch sehr leicht mitsingbare Dur-Melodien, die voll von vertrauten Klischees sind. Das ist das, was wir gerade gehört haben, nicht.
Wenn wir weiter als ins 19. Jahrhundert zurückgehen, ins 18. Jahrhundert und an die Komponisten Joseph Haydn oder Wolfgang Amadeus Mozart denken, die waren für ihre Verhältnisse damals ja auch sehr berühmt. Ihre Musik wurde in mehreren Ländern Europas gern gehört. Könnte man sagen, Herr Flatt, zumindest in der Vergangenheit einmal gab es so etwas wie eine gemeinsame musikalische Sprache, die alle in ihren Bann zog?
Grundsätzlich erst einmal ja. Haydn war der Überzeugung, meine Sprache, die Sprache der Musik, die versteht man überall. Aber was meinte er damit? Er meinte überall in der bürgerlich-adligen Welt seiner Zeit, und zwar in der europäischen. Natürlich musste man bestimmte Bildungsvoraussetzungen dafür haben. In der Kulturträgerschicht dieser Epoche, da war das der Fall. Es gibt beispielsweise wunderbare Bilder von Goya aus dieser Zeit, wo Mitglieder der spanischen Königsfamilie Haydn-Noten in der Hand halten oder auf dem Instrument haben. Ja. Aber Haydn hatte wirklich die sehr schöne utopische Idee einer Sprache der Musik für alle Menschen, ohne soziale, ethnische oder andere Schranken. Und das war eine sehr aufklärerische und demokratische Idee. Und darum hat er in seine Kompositionen immer wieder populare Musik mit Musik für die Kenner gemischt.
Bereits Mozart wollte mit dem Populären die Ohren kitzeln, wie er schrieb, und hatte den Anspruch, allen Menschen Genuss zu bereiten, die nicht gerade dumm wie Esel seien. Er versuchte es zum Beispiel mit der Zauberflöte jener Oper, in der vielleicht nicht zufällig ein Vogelfänger auftritt.
Das entscheidend Mozartische in seinen Kompositionen ist diese perfekte Balance zwischen popular und gelehrt. Bitte nicht vergessen, entgegen manchen Klischees war Mozart ein äußerst gebildeter Komponist, der sein kurzes Leben lang Wissen in allen Fachgebieten angehäuft hat. Gleichzeitig mit seinen Sinfonien und Streichquartetten hat er zum Beispiel hunderte Stücke von Tanzmusik komponiert. Das weiß man in der Regel gar nicht. Diese Balance zwischen popular und gelehrt ist wohl am gelungensten eben mit der Zauberflöte, von der schon die Rede war.
Gibt es denn überhaupt so etwas musiktheoretisch betrachtet, dass es bestimmte Bestandteile von Kompositionen gibt, die quasi garantiert populär und erfolgreich machen, universelle Elemente, die in jedem Fall und jetzt nicht nur bei Grand Prix-Schlagern funktionieren?
Ja, die gibt es. Die gibt es im Melodischen, die gibt es im Rhythmischen und im Verhältnis von Text und Musik. Und viele der melodischen Urwürmer lehnen sich an die sogenannte pentatonische Skala an. Das ist eine Fünftonordnung und die gibt es erstaunlicherweise in fast allen Kulturen dieser Erde. Ganz besonders beliebt ist ein dreitöniger Ausschnitt aus dieser Skala, ein sogenanntes Trichord mit den Intervallen kleine Terz plus große Sekunde. Ich sing's mal. La, 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 la. Das gibt es in wirklich jeder Kultur dieser Erde. Wir kennen es als Kinderlied, Backe, Backe, Kuchen, oder als Weihnachtslied, Stille Nacht, oder bei Brecht, Weil und der Haifisch, der hat Zähne. Ich könnte jetzt wirklich 100 Stücke noch nennen, wo das kommt, ja. Aber Individualität bekommt diese drei Tonformel erst durch den jeweiligen charakteristischen Rhythmus.
Wir haben noch ein anderes Beispiel auf Lager, das darauf anspricht, dass alte Elemente, die wir verinnerlicht haben, wieder belebt werden, im Beispiel Bicycle Race.
Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle.
Herr Flatt, Bicycle Race aus dem Jahr 1978 ist, wie Sie schreiben, nicht nur eben eine Liebeserklärung ans Fahrrad, sondern, wie hätte das gedacht, eine Anspielung auf ein Werk von Johann Sebastian Bach. Ein Beispiel, das zeigt, wie populäre Musik auf ein Musikgut zurückgreift, das wir bereits kennen irgendwie. Ist leicht verständliche Musik also so etwas wie ein Recycling, vergleichbar eben mit dem Fahrrad, das in Reparatur geht?
Wunderbares Beispiel, ja. Es ist so. Es gibt ein ganz bewährtes Rezept der Macher der Popmusik, das lautet: Das Alte im Gewande des Neuen. Ja? Also man braucht dringend das Anknüpfen an vertraute Formeln, an rhythmische Patterns, an harmonische Klischees, an Formabläufe, so wie Intro, Strophe, Refrain, Bridge, Coda. Neu ist dann in der Regel das musikalische Outfit. Ja? Und besonders im Sounddesign, in Singweisen, in der Rhythmik, in der Artikulation. Ja. Das ist eine Anspielung auf eine Bach-Kantate Nummer 100. Ja. Der Anfang der Melodie ist Bach, erstaunlicherweise. Ich weiß nicht, wo Sie das herhaben. Bicycle Race von Queen ist das Radrennen. Also es ist ein geniales Spiel mit solchen vertrauten Versatzstücken. Nicht einfach eine Masche, sondern es ist eine kunstvolle Komposition im Wortsinne, also eine Zusammensetzung mit sehr überraschenden Wendungen, mit vielen Grenzüberschreitungen auch in Richtung Bach.
Der Popmusiker Sting sagte einmal, Musik zu verstehen sei zu vergleichen mit dem ersten Schluck Campari. Zuerst sei das Getränk bitter, dann beginne man es zu lieben. Herr Flatt, kann man Musik, die man erst verabscheut, mögen lernen? Und wenn ja, wie geht das?
Das kann man, ja. Es ist eine wichtige Grundlage in meinem Buch, dass Musikhören immer intentional ist. Also das heißt, einerseits nehmen wir Musik hörend auf, andererseits aber projizieren wir in die Musik unsere gespeicherten Erfahrungen und unsere Gefühle hinein. In der Sprache der Hirnforschung und der Kognitionspsychologie lautet das, Musik ist gleichermaßen informationsverarbeitend wie informationsschaffend. Und beim ersten Hören sind wir ganz oft überfordert. Also wir vergleichen das Gehörte mit all dem, was wir so emotional und auch kognitiv in uns gespeichert haben. Und wenn da zu große Differenzen sind, dann sind wir geneigt abzuschalten oder abzulehnen. Aber durch Wissen, zu dem selbstverständlich auch das sinnliche Wissen gehört, kann Neugierde geweckt werden und Interesse, ja.
Ich nehme nun Campari Soda. Weit unter mir liegt das Wolkenmeer. Der Ventilator summt leisli.
Musik kann man also genießen lernen. Das eigene Wissen und die verinnerlichte Hörerfahrung können das Musikempfinden verändern. Auch der historische Zusammenhang, in dem das Publikum steht, spielt eine Rolle. Herr Flatt, Sie führen in dem Buch das Lied einer Sängerin aus dem Saarland auf, die 1982 einen überraschenden Erfolg feierte mit einem Schlager. Wir erinnern uns.
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden.
Herr Flatt, warum wurde ausgerechnet dieser Schlager von einer bis dahin doch unbekannten Nicole ein solcher Knüller?
Ja, das war die große Zeit der Friedensbewegung, 1982. Ja. Und wenn dann eine 18-jährige Abiturientin mit ihrer Gitarre und mit Orchesterbegleitung sehr glaubwürdig von ihrer bescheidenen Friedenssehnsucht gesungen hat, dann traf das den Nerv von vielen Millionen Europäern. Und wenn der Komponist Ralf Siegel dann im Refrain auch noch den Rhythmus von Bizets Carmen Abaniera benutzt, bam, bam, badam, badam, bam, badam, mit einer sehr populären Melodie, badam, bam, badam, badam, bam, badam, dann entsteht wirklich ein Knüller, der auch Ohrwurmcharakter hat.
Auch die Rolling Stones in den 1960ern wären, so sagen sie, wohl nicht so berühmt geworden, hätten sie nicht den Nerv der jungen Generation getroffen. Herr Flatt, Sie präzisieren in Ihrem Buch, dass die Stones den Nerv einer jungen Männergeneration trafen. Warum?
Also das war die Mitte der 60er Jahre und die Musik ist wirklich der unmittelbare Ausdruck des Unbehagens der Jungen an diesen verhärteten politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Die Jugend protestiert, sie schreit sogar ihr Unbehagen hinaus. Ja. Die musikalische Avantgarde der Zeit äußert das auch, aber mit völlig anderen Mitteln. Bei Luigi Nono beispielsweise mit dem Stück La Fabbrica Illuminata. Die Musik entfaltet sich natürlich in ihrer Zeit selbst, aber sie entfaltet sich auch in ihrer eigenen Zeit. Sie ist eine Zeitkunst, sie ist prozessual. Und das gilt auch für I Can't Get No Satisfaction. Ja? Und die Dramaturgie bei I Can't Get No Satisfaction ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Wirkung. Aber es ist ein Protest.
Musik war in der Geschichte immer wieder auch ein solches Mittel für Protest, ein Mittel zur Provokation der Gesellschaft, vom Ragtime über den Tango, vom Blues über den Jazz bis hin auch zu Madonna, die sich in den 1980er Jahren in ihrem Album Like a Virgin als Material Girl inszenierte und das Bild der Frau als Ware auch kritisch thematisierte. Wenn wir da zurückblenden. Herr Flatt, wie wichtig ist diese Rolle von Frauen mit Musik für gesellschaftliche Provokation oder zumindest Kritik zu sorgen?
Das ist sehr wichtig. Madonna repräsentiert ja hier Haltungen und sie kritisiert diese Haltungen auch. Das ist also eine andere Art von Protest als bei den Stones. Bei den Stones ist es ganz unmittelbar eben Aufschrei, ja. Hier wird die Haltung des Material Girl durchaus gezeigt, ja. Und bei Madonna ist die Provokation weniger in der Musik beheimatet als in den Inhalten der Songs und besonders in ihrer Performance. Also Performance wird zu einer unglaublich wichtigen Kategorie der Musik. Madonna inszeniert sich immer wieder neu. Sie nimmt immer neue Rollen an und sie singt über offene Konflikte unserer Gegenwart und sie versucht auch damit produktiv anzuecken, bis zum heutigen Tage. Und sie versucht damit auch Änderungen herbeizuführen. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch ihr verkaufsförderndes Markenzeichen. Dagegen ist aber im Pop-Business ja gar nichts einzuwenden.
Teres 2, Sie hören Kontext. Ob uns ein Musikstück anspricht und gefällt, was wir aus ihm alles heraushören, hat mit unserer musikalischen und kulturellen Erfahrung zu tun und mit der Zeit, in der wir leben. Trotzdem kann Musik eine einzigartige individuelle Wirkung haben. Ein Stück kann nur einen selbst berühren, andere überhaupt nicht. Sie, Hartmut Flatt, der Sie bei uns in Kontext zu Gast sind, sind Musiktheoretiker und Komponist. Sie beschreiben in Ihrem Buch Der Musikversteher eine Art Schlüsselerlebnis, das bei Ihnen persönlich die Sensibilität für die Schönheit von Tönen geweckt hat. Erzählen Sie uns diese Geschichte.
Ja, gern. Also ich bin als Elfjähriger in einem Ferienschulheim auf der Nordseeinsel Norderney gewesen und da bin ich gegen 4:30 morgens aufgewacht und da habe ich unglaublich merkwürdige Töne gehört. Die waren sehr schön und sehr fremd gleichzeitig. Ja. Die haben sich so ineinander verschlungen, sind angeschwollen, dann wieder verebbt und mit den allermerkwürdigsten Harmonien. Hatte ich noch nie gehört, so etwas. Ich habe da so ein bisschen Angst gekriegt, bin aber trotzdem zum Fenster gegangen und dann habe ich das gesehen. Das war der Nordseewind und der hat sich in den Telefondrähten verfangen und er hat sich gespannt und entspannt und wahrscheinlich hat er noch ganz andere Tonerzeuger in Schwingungen gebracht, zum Beispiel Hohlräume und allerlei Gegenstände. Ich habe dann später in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts die Beschreibung von sogenannten Äolsharfen gelesen und die müssen ganz ähnliche, fast magische Töne hervorgebracht haben. Also in vielen Orchesterwerken, besonders Orchesterwerken des Impressionismus, finden wir diese Suche nach solchen Zauberklängen immer wieder. Und jetzt im 20. und 21. Jahrhundert gibt es dann diese elektronischen Instrumente, die das auch versuchen. Das Theremin, die Onde Martineau, das Mixturtrautonium und das Synthesizer. Die liefen dann eine ganz, ganz riesige Kollektion von solchen Zauberklängen.
Dass Musik auch Emotionen weckt, wie jetzt in diesem Beispiel, wird schon im antiken Mythos erzählt. Da bringt Orpheus mit seinen Gesängen nicht nur Menschen und Tiere, sondern sogar die Felsen zum Weinen. Diese Geschichte zeigt uns auch, welch ungeheure Kraft Musik hat, manchmal rund um den Erdball. Wenn wir uns etwa an den Auftritt Elton Johns erinnern, der toten Lady Diana 1997 ein Lied widmete.
goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Never knowing.
Herr Flatt, was passiert eigentlich genau, wenn uns Musik emotional ergreift oder wenn sehr viele Menschen ergriffen werden?
Da streiten sich die Gelehrten immer noch. Hirnforscher auf der einen Seite und Kulturwissenschaftler und Philosophen auf der anderen. Die bekämpfen sich regelrecht. Ja. Ich versuche da immer, die Resultate aller Forschungen zur Kenntnis zu nehmen und sie wirklich miteinander zu verknüpfen, keine Gräben aufzureißen. Also, dass bestimmte Hirnregionen bei bestimmter Musik aktiviert werden und mit anderen vernetzt werden, das ist ja unbestreitbar. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Faktum. Aber womit und wie das geschieht, das ist ein kulturelles Phänomen. Ebenso, welche Gefühle oder sogar körperliche Reaktionen sie auslöst. Ja. Also bei gleichen musikalischen Ereignissen bin ich wie Millionen andere zu Tränen gerührt. Und bei Candle sind eben auch Milliarden zu Tränen gerührt gewesen. Aber Millionen andere Hörer sind da gleichgültig oder sie reagieren ablehnend, weil sie völlig andere Voraussetzungen haben, kulturell oder sogar ganz persönlich. Ja. Alle Affekte, die in der Musik benutzt werden, haben in unserer Musikkultur eine ganz lange Geschichte. Und das kann man beschreiben. Etwas ganz Besonderes eben bei Candle in the Wind.
Gerade bei diesem Song gab es ja auch Kritiker, die sagten, das war mehr als hart an der Grenze zum Kitsch.
Genau das ist es. Und die Grenze zum Kitsch ist sehr, sehr fließend. Kitsch gibt's in jeder Kunst, auch in der sogenannten ernsten Musik. Das Verrückte ist, die künstlich hergestellten, sentimentalen, falschen Gefühle können echte Tränen bewirken. Das ist immer eine Frage auch der Kontexte. Zum Beispiel in der ersten Version von Candle in the Wind, die war für Marilyn Monroe. Und Elton John hat diese erste Version für Lady Di nur ganz wenig verändert. Und in der ersten Version von Marilyn, da tendierte der öffentliche Tränenfaktor noch gegen Null. Fand man schön, aber auch nicht mehr. Die identische Musik hat dann aber für Diana, die ja nun jahrelang im Mittelpunkt des medialen Interesses gestanden hat, völlig andere Emotionen ausgelöst. Sie ist ja doch als armes, unschuldiges Opfer inszeniert worden. Und das hat den Mitleids- und Tränenfaktor ins Unermessliche getrieben.
Das heißt, die kleinen Veränderungen in der Musik waren da quasi nur noch das Tüpfelchen auf dem I.
Genau so, ja.
Einzelne Musikstücke sind besonders einprägsam. Sie werden zu Ohrwürmern, die sich manchmal Jahrzehnte halten können. Wenn wir da mal in Ihr Potpourri von Ohrwürmern hineinhören, dann dürfte dieses auch vielen Hörerinnen und Hörern bekannt sein.
Michaela.
8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen?
Es war ihr Itzi, Bitsi, Dini, Weenie, Honolulu, Strand, Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi, Bitsi, Dini, Weenie, Honolulu, Strand, Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Herr Flatt, wie entsteht eigentlich ein Ohrwurm?
Gute Frage. Wir hatten ja schon einen Ohrwurmfaktor kennengelernt. Also das war im Bereich der Tonhöhen, die sogenannten Trikorde, die in unendlich vieler Musik vorkommen. Ja, dass ein charakteristischer Rhythmus dazu kommen muss, um Töne zu individualisieren, das ist ganz selbstverständlich. Aber das reicht ja noch nicht. Ein ganz besonderer Pfiff muss auch noch dabei sein, um gänzlich unverwechselbar zu werden. Zum Beispiel im Text. Da wird ja oft ein ganz harmloser Text mit einer ziemlich sinnlosen Interjektion verbunden, ja. Und schon funkt es. Was wir am Anfang gehört haben, jetzt von dem kleinen Potpourri, Michaela, sicherlich ein nettes Mädchen, aber Michaela, aha, mit diesem Anhang, das ist blöd, aber ein Ohrwurm. Dann hatten wir Katharina Valente mit dem Itzi-Bizzi, Strandbikini, ja. Und was ich da eben so unverwechselbar finde, ist die Mischung aus naivem Sprechen und dann einem Refrain, der eine sehr eingängige Melodie hat. Also wenn gesprochen wird, 8, 9, 10, ei, was gab's denn da zu sehen? Es ist einfach saukomisch. Und wenn dann der Refrain kommt, dann ist die Welt wieder in Ordnung und man kann mitsingen. Ja? Also diese Mischungen sind sehr, sehr, sehr wichtig, um im Gedächtnis gespeichert zu werden. Und das letzte war Yesterday. Und Yesterday hat erstaunlicherweise eine sehr komplizierte Melodie, die schwer nachsingbar ist. Und der Ohrwurmfaktor ist dabei viel, viel raffinierter. Also Paul McCartney setzt auf melodischen Schwerpunkten, die da sind, die gleichzeitig auch inhaltliche Schwerpunkte sind, emphatische sogenannte Vorhalstöne, Dissonanzen, die einen Ton über dem harmonisch gemeinten liegen. Und dann löst sich diese Dissonanz immer auf. Also Yesterday, Far away, da, 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 und so weiter, ja. Also, das heißt, es ist ein musikalisches Mittel, was aus der barocken und romantischen Musik kommt und das hier eingesetzt wird. Und das setzt sich im Ohr fest.
Herr Flatt, in der Musik und mit Musik lässt sich das gesamte Spektrum der Gefühle ausleben: Maß und Maßlosigkeit, Rationalität und Rausch, Konzentriertheit und Entrücktheit. Musik bringt die Menschen zum Weinen, zum Tanzen, aber eben auch zum Marschieren. Weiß die Musiktheorie eigentlich, welche musikalischen Elemente es braucht, damit Menschen von Musik angetrieben gewaltbereit werden?
Ja, das weiß man. Und die Arten dieses Gewaltbereitwerdens, die hängen ganz davon ab, vom geschichtlichen und vom gesellschaftlichen und kulturellen Kontext. Zum Beispiel die Einstimmung auf einen Kriegszug. Oder ein Massentöten, ist ja schrecklich. Die dürfte in schamanischen Gesellschaften mit ganz anderen musikalischen Mitteln geschehen sein als bei den Maya oder bei den Ägyptern und den Römern. Aber Musik war und ist immer dabei, mit rituellen Instrumenten in der Regel. Und diesen rituellen Instrumenten werden einfach bestimmte Funktionen zugeschrieben. Besonders also Schlaginstrumenten und Blasinstrumenten. Denken Sie mal an die Janitscharenmusik der türkischen Heere. Und die hat in Europa über Jahrhunderte Angst und Schrecken verbreitet. Und normale Marschmusik, die zwingt ja ein Reih und Glied, ja, und die hat in der Regel ein dumpf trottendes Tempo. Während beispielsweise die Marseillaise, das ist ein französisches Revolutionsmarschlied, der hat ein rasches Tempo, das ist individueller, mit gezackten, punktierten Rhythmen. Und die Marseillaise ist dann mehr Appell als Zwang. Und sie setzt auf die Weise mehr Kampfesmut und Opferbereitschaft frei.
Musik berührt, bewegt, mobilisiert als subversive Kraft. Musik ist ein Stimmungsaufheller, kann als Betäubungsmittel oder als Aufputschmittel gebraucht werden. Von der Religion hat der Philosoph Karl Marx einmal gesagt, sie sei Opium fürs Volk. Könnte oder müsste man das Gleiche auch für die Musik sagen?
Das kann man, ich möchte es aber ein bisschen modifizieren. Ich zitiere mal. Marx sagt, die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, ist das Gemüt einer herzlosen Welt und sie ist der Geist geistloser Zustände. Sie ist das Opium des Volks. Und nicht vergessen, Opium war in der Zeit primär ein Schmerzmittel. Und die Musik kann genauso ein Schmerzmittel sein. Sie kann das Gemüt einer herzlosen Welt sein und sie kann der Geist in geistlosen Zuständen sein. Und sie ist ideologisch immer missbrauchbar in allen Gesellschaften. Sie kann mit Gefühlsbrei reale Missstände zugleistern, aber diese Widersprüchlichkeit von Musik, die macht ja da gerade ihre Attraktivität aus. Und da möchte ich mal den Dirigenten Hans von Bülow zitieren. Sehr schönes Zitat. Er sagte, Gefühl ohne Verstand ist Dusel. Ja, aber umgekehrt, Verstand ohne Gefühl, ohne Rausch ist langweilig. Wir brauchen beides.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.